Ja, vielen Dank, Matthias. Da war schon eigentlich schon alles drin. Ich brauche schon nichts mehr sagen. War toll. Das müsste ich irgendwie mal in den Gemeindebrief reinschreiben, finde ich. Ein tolles Gedicht, ganz, ganz viel drin. Ja, guten Morgen auch von mir. Petrus, es geht eigentlich um Bootsgeschichten in dieser Reihe. Kurze Reihe mit drei Predigten. Der erste Teil vor 3 Wochen. Haben wir begonnen, diejenigen, die da waren, werden sich vielleicht erinnern, es ging darum, um die Berufung des Petrus, um den Fischzug des Petrus. Jesus kommt an den See Genezareth, sieht den Petrus da, er predigt, er will predigen, er will lehren, er sieht den Petrus und sagt, du, fahr mich doch ein Stück raus. Ihr kennt die Geschichte alle, mache ich ganz kurz. Petrus, er ist widerwillig, fährt ihn raus, dann dieser wunderbare Fischzug und Jesus beruft ihn in seine Nachfolge. Alles am frühen Morgen. Im Sonnenschein, die erste Bootsgeschichte. Jesus beruft Petrus in seine Nachfolge. Heute wollen wir gerne einen anderen Text miteinander anschauen. Und zwar einen Text, der 3-mal in den Evangelien enthalten ist. Matthäus, Markus und Lukas. Und ich lese ihn euch mal vor aus Markus. Da steht er nämlich in Markus 4. Eine Geschichte, die ihr alle kennt. Oder ich gehe davon aus, dass ihr sie alle kennt. Aus der Kinderstunde ausgelutscht, ohne Ende. Wenn man ehrlich ist, ja, man kennt die Botschaft. Aber vielleicht gelingt es uns heute Morgen doch mal noch das Ohr in einer Weise an den Text zu legen, wo wir merken, da spricht Gott doch noch mal neu zu uns. An jedem Tag, sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Finde ich schon mal einen schönen Satz. Sie nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Eine ganz andere Szene. Wieder geht es um Petrus, wieder geht es um sein Boot, um sein Leben, um sein Lebensboot. Aber es hat sich was verändert gegenüber dieser Szene am See Genezareth, von der wir gerade gesprochen haben. Es hat sich etwas verändert. Was hat sich denn verändert? Es gibt beträchtliche Unterschiede. Der erste Unterschied, der uns sofort auffällt, Simon ist nicht mehr allein mit Jesus. Simon ist nicht mehr allein. Er war auch vorher nicht allein am See. Aber im Grunde war diese Geschichte mit der Berufung eine Sache zwischen ihm und Jesus und die anderen waren mehr oder weniger Zuhörer oder Zuschauer. Jetzt ist Simon wieder mit Jesus im Boot. Sie sind miteinander unterwegs, die Beziehung ist aus den Startlöchern gekommen und sie ist am Laufen. Aber eben der erste Unterschied, sie sind nicht mehr allein. Da sind noch andere in Simons Boot. Wir können davon ausgehen, dass es Simons Boot war. Es sind noch andere dabei. Das klingt zunächst mal ganz unspektakulär, ist aber doch von enormer Bedeutung. Das Christentum, nennen wir es mal so allgemein, die Reichgottesbewegung Jesu, die ja auch mit der Berufung der Jünger beginnt, ist eine Sammlungsbewegung. Natürlich geht es um den Einzelnen. Das macht das persönliche Zugehen Jesu ja auf die einzelnen Personen ganz deutlich. Wir sehen es ja im Neuen Testament, es zieht sich ja durch. Er geht auf einen Zachäus zu, er spricht mit einem Nikodemus, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er geht immer auf den Einzelnen zu und der Einzelne ist ihm wichtig. Und trotzdem ist sein Ansinnen, eine Gemeinschaft herzustellen, zu sammeln, eine Gruppe zu sammeln. Gemeinschaft im Griechischen, Koinonia. Das geht noch ein bisschen über das einfache Zusammensein hinaus. Koinonia meint Teilhaberschaft. Da gibt man sich Anteil. Da lässt man den anderen Anteil haben am eigenen Leben und man nimmt Anteil an dem anderen. Man ist eine Gemeinschaft, die miteinander verwoben ist. Das macht ja schon die Wahl dieser 12 Jünger deutlich. Es ist für uns immer auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar, aber diese 12 Jünger sind ja Repräsentanten für die 12 Stämme Israels. Jesus nimmt diese 12 und macht sie zu einer Einheit und deutet damit seinen Auftrag an. Er will sammeln. Er will das zunächst mal beschränkt auf das Volk Israel, das weitet sich ja dann später. Aber zunächst mal will er dieses Volk Israel wieder sammeln, und zwar sammeln um sich. Er sagt das in Matthäus 23, wie oft, da klagt er schon an Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen unter meinen Fittichen, unter meinen Flügeln, wie die Henne die Küken sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Und auch bei Johannes 10 kennen wir der gute Hirte. Der gute Hirte geht rein zu den Schafen in den Schafstall, er ruft sie mit Namen und er führt sie heraus. Wohin führt er sie? Zur grünen Weide, das wissen wir. Nicht nur, aber auch. Und er sagt, und ich habe noch andere Schafe, da kommt der Ausblick, die nicht aus diesem Hof sind, auch die muss ich dazu bringen. Und es wird eine Herde und es wird ein Hirte sein. Wir haben in unserer Geschichte ja immer so unterschiedliche Bewegungen, und wenn man mal so bei uns auch zurückguckt, auch Deutschland, Europa, 19. bis 20. Jahrhundert, war extrem kollektivistisch geprägt. Das heißt, der Einzelne zählt gar nichts. Nur die Gruppe zählt. Die Masse zählt. Wir haben das heute noch in manchen Ländern, wenn wir nach China gucken, wo das einzelne Leben eigentlich gar nichts wert ist. Es zählt immer nur die Masse und die Gruppe. Und auch bei uns war es so, gipfelte ja schließlich im Nationalsozialismus. Kollektivistisches Denken, nur die Gruppe zählt, der Einzelne ist nichts. Wir wissen, wie das ausgegangen ist im Dritten Reich, und als späte Gegenbewegung kamen dann die 68er. Das Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen. Und heute sind wir bei einem überzogenen, einseitigen Individualismus. Heute zählt nur noch der Einzelne. Und die Gruppe steht ganz weit hinten an. Zuerst kommt das Ich. Ja, wir erinnern uns noch an Sprüche, ja, mein Bauch gehört mir, solche Dinge. Die Diskussion um den Abtreibungsparagraf 218, Strafgesetzbuch. Ich gehöre mir, ich bin wichtig. Stimmt auch, aber unsere Gesellschaft ist mit dem ganzen Pendel jetzt auf die rechte Seite ausgeschlagen. Galt der Einzelne früher in der Masse nichts, scheint es heute eher zu sein, dass der Einzelne, das Ich, das Zentrum bildet. Und wenn wir ehrlich sind, zumindest geht es mir so, heute tun wir uns schon auch ein bisschen schwer mit dem Gedanken, nicht als Ich, sondern als Teil eines Wir angesprochen zu werden. Nicht als Ich, sondern als Teil eines Wir. Und doch geschieht bei der Berufung, auch bei der Berufung des Simon, genau das. Jesus schafft ein Wir. 1. Korinther 12 heißt es, in einem Geist seid ihr zu einem Leib getauft. Zu einer Gemeinschaft. Wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 9. Ja, und mit dieser Gemeinschaft ist er unterwegs. Und diese Gemeinschaft, ob uns das immer so gefällt oder nicht, diese Gemeinschaft ist es, durch die er sich offenbart und durch die er der Welt seinen Vater offenbart. Ihr wisst es ja, ich lese gern Sachen von Josef Ratzinger, lese auch gerade ja die dicke Biografie. Und er hat nach seiner Papstwahl was formuliert, was ich ganz spannend finde. Ist in der Biografie schön beschrieben, wie er gesagt hat, in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass die Wahl wirklich auf ihn fällt, da hat er richtig das Fallbeil auf sich herabkommen sehen. Also ganz spannende Sichtweise. Und er sah dann auch nicht wirklich gut aus in den ersten Tagen danach. Und dann bemerkt ein Kommentator, nach ein paar Tagen aber, hat er besser ausgesehen, freier ausgesehen. Und dann berichtet er so, ihm ist bewusst geworden, wer glaubt, ist nie allein. Auch nicht als Papst, der ganz oben steht in dieser Gemeinschaft. Er ist immer in Gemeinschaft. Bei den Juden ist es ja so, dass es 10 Männer braucht, um öffentlich zu beten. Jesus hat es etwas reduziert. Er hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber das können wir natürlich auch aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachten. Er sagt wirklich, wo 2 oder 3 in meinem Namen sind. Das heißt, es kommt ihm wirklich darauf an, dass wir nicht als Individuen nur durch die Welt gehen, sondern dass wir, wenn auch in der kleinstmöglichen Zusammensetzung, dass wir Gemeinschaft bilden. Das ist sein Ziel, auf das er es abgesehen hat. Und bei wem jetzt die eine oder andere Angst auftaucht, Das Ich löst sich in der Nachfolge Jesu ja nicht auf. Auch das kennen wir an christlicher Botschaft. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt und ich werde es noch oft sagen. Diese irreführende Botschaft von, es muss erstmal alles kaputt gemacht werden an deinem Ich, es muss erstmal alles zerbrechen, bis Jesus das dann wieder gescheit zusammensetzen kann. Unsinn, nein. Das Ich löst sich in der Nachfolge Jesu nicht auf. Aber es fügt sich ein in ein Wir. Als Glied am Leib, als Stein im Tempel, als Schaf in der Herde. Alles Bilder, die die Bibel, das Neue Testament für die Gemeinde als Vergleich verwendet. Ich bin vom Typ her eher ein Individualist. Man könnte es auch noch schärfer ausdrücken. Ich sage mal, ich bin ein Individualist. Ja? Wer so ein bisschen mit Schulz von Thun, Kommunikationspsychologie, vertraut ist, das innere Team, sagt vielleicht jemand was, das sind so die inneren Stimmen, die miteinander diskutieren. Mein inneres Team ist so vielstimmig, dass ich normalerweise eigentlich nicht nach weiteren externen Meinungen frage. Ich bin mit denen in meinem Kopf vollständig beschäftigt. Das wirkt dann auch so, dass man mir schnell anmerkt, dass ich eigentlich im Gespräch jetzt nicht nochmal drei Meinungen hören muss, weil ja, die sind ja nun schon da irgendwo. Irgendeiner in meinem Kopf meldet sich dann immer. Ja? Absprechen, koordinieren, einen Konsens finden, gemeinsame Richtung finden, Kompromisse bilden. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt mit mir in Verbindung bringt. Und auch nicht, möglicherweise, mit Simon. Aber das ist das Tröstliche. Du hast in deinem Gedicht, du hast in der Vorrede zu deinem Gedicht gesagt, es ist sehr tröstlich, Simon immer wieder mal anzugucken. Denn ihm geht es ja jetzt überhaupt nicht anders. Auf einmal hat der Menschen in seinem Lebensboot sitzen, die er gar nicht eingeladen hat. Vielleicht hat er gedacht, Jesus und ich, was für ein Team. Und auf einmal sitzen da nochmal 11 andere. Er hat sie nicht eingeladen und ganz ehrlich, vielleicht mag er sie auch überhaupt nicht. Und mit denen muss er sich jetzt auseinandersetzen, muss er sich jetzt abstimmen. Und das ist nicht hinsichtlich seiner Arbeit nur, sondern das ist eine umfassende Gemeinschaft, eine ja, Art Lebensgemeinschaft schon, Teilhaberschaft. Aber Jesus lässt ihm da keine Wahl. So wie er auch uns keine Wahl lässt, das muss man in der ganzen Deutlichkeit einfach so formulieren. Jesus lässt Simon keine Wahl. Wer Kind Gottes wird, der hat fortan eine Familie und ganz viele Geschwister. Und wenn wir uns diese Geschwister mal angucken, ganz ehrlich, es ist schon ein wilder Haufen, der da in diesem Boot so auf dem See in Nazareth unterwegs ist. Machen wir es mal ganz kurz. Simon, der Gruppensprecher, verfügt nicht nur über ein vorschnelles Mundwerk, sondern auch sein Schwert, das wissen wir, sitzt recht locker in der Scheide. Haut mal dem Malchus kurzerhand das Ohr ab. Thomas ist einer, der selbst seinen besten Freunden nur vertraut, wenn er einen handfesten Beweis hat. Alle berichten im Unisono von der Auferstehung, sagt, pff, ihr könnt mir lang was erzählen. Nathanael, das ist der erst unter dem Baum saß. Ein Skeptiker mit einem sanften Hang zur Überheblichkeit. Ja? Was ist sein erster Kommentar? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Vielleicht der immer von außen steht und von dem hören wir auch nicht viel im Jüngerkreis. Was wir von ihm hören, ist, dass er von außen kommentiert. Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, Söhne des Zebedäus, naja, die werden nicht umsonst so genannt, die haben schon Power. Johannes wandelt sich ja zum Apostel der Liebe. Aber die haben schon auch keine Scheu, die besten Plätze im Reich Gottes für sich zu beanspruchen. Sie nehmen Jesus zur Seite. Im anderen Evangelium wird es etwas anders berichtet, da ist die Mutter, das schenkt sich aber nichts. Sie nehmen Jesus zur Seite und sagen, du, mal ein Wort unter 6 Augen, rechts und links, da würden wir gerne einbuchen. Und Jesus macht es echt öffentlich. Gell? Also manchmal ist Nachfolge schon hart. Jesus nimmt sie nicht nur zur Seite und sagt, Leute, das war jetzt vielleicht nicht der Renner, sondern er holt alle zusammen und sagt, Leute, jetzt erkläre ich euch was. Dann haben wir einen Matthäus, Steuereinnehmer, naja, der gerne mal so ein bisschen mit den Römern kollaboriert. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich auch im anderen Eck des Bootes, sitzt Judas Iskariot. Möglicherweise ein Zelot, der gegen die Römer gekämpft hat. So, und diese tolle Truppe, die hockt jetzt hier in diesem Boot, bei Petrus, in seinem Boot. Eine gute und enge Gemeinschaft kann was richtig Schönes sein, wenn diejenigen, die zusammengehören, auch zusammenpassen. Ich habe vor 3 Jahren einmal ein Foto aufgenommen im Zoo in Augsburg. Das hängt bei mir so groß im Büro, genau gegenüber vom Schreibtisch. Das beruhigt mich immer wieder, wenn ich aufgeregt bin. Ich zeige euch das mal. Vielleicht könnt ihr es erkennen oder wir lassen es mal kurz runter. Ja, könnt ihr es erkennen? Seht ihr es? Das sind, ich glaube, Paviane sind es. Das ist so ein Knäuel und es hängt bei mir jetzt schon eine ganze Weile, dieses Bild. Und jetzt erst vor 2-3 Wochen habe ich gemerkt, jetzt müssen wir kurz, ich zeige euch das sehr schön, vielleicht seht ihr es, dass hier ja auch noch einer sitzt. Seht ihr es? Seht ihr wahrscheinlich ganz schlecht. Da kann man so die Köpfe zählen und auf einmal merkt man, Mensch, ganz unten drunter sitzt auch noch ein kleiner und die kuscheln sich so aneinander. Eine gute Gemeinschaft kann was richtig Schönes sein, wenn die, die zusammengehören, auch zusammenpassen. Die Menschen, die Jesus zusammenstellt, passen in der Regel nicht zusammen. Die sind keine Mustertruppe. Ein großer Teil dessen, das ist ganz spannend, habe ich in einem Kommentar gelesen, fand ich ganz interessant, ein großer Teil dessen, was wir über die Gemeinde im Neuen Testament erfahren, erfahren wir deshalb, weil es ein Apostel niedergeschrieben hat, weil es Konflikte zu lösen gab. Der ganze Korintherbrief oder ein großer Teil des Korintherbriefs wären wahrscheinlich nie entstanden, wenn die in Eintracht und Frieden und Ordnung miteinander gelebt hätten. Und gerade das ist ein Brief, wo wir viel über Gemeinde und Gemeinschaft erfahren. Ein großer Teil dessen, was wir wissen, entspringt tatsächlich den Konflikten, die sie miteinander hatten. Und trotzdem, Jesus hat sie ganz bewusst ausgewählt. Und in dieser Unterschiedlichkeit zusammengestellt. Er liebt sie, wie sie sind, und er nimmt sie so an, wie sie sind. Und das ist was, was Simon hier erfährt in diesem zweiten Schritt. Da ist noch gar kein Sturm in Sicht. Allein, dass die schon in einem Boot mit ihm hocken, wo es noch ganz ruhig ist, auf dem See Genezareth. Er erfährt, dass es heißt, dass Nachfolge heißt, in Beziehung zu treten. Nicht nur mit Gott, sondern auch mit anderen Menschen und den Platz im eigenen Lebensboot mit ihnen zu teilen. Was an dieser Stelle wichtig ist, und da möchte ich auch den Finger jetzt kurz drauf legen, bei dieser Zwölfergruppe mit Jesus 13, genauso wie bei der späteren neutestamentlichen Gemeinde, handelt es sich aber nicht um eine Zweckgemeinschaft. Es handelt sich auch nicht um eine Arbeitsgemeinschaft, die durch Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel zusammengehalten wird. Das kennen wir ja, ja? In der Firma, da gibt es Zielvorgaben. Bei einem Fußballspiel, wenn die Mannschaft das Feld läuft, da gibt es Zielvorgaben. Ja? Mehr Tore schießen als der Gegner. Ganz einfaches Ziel. Bei dieser Zwölfergruppe handelt es sich nicht um eine Arbeitsgemeinschaft oder Zweckgemeinschaft, die durch ein Ziel zusammengehalten wird, sondern um eine Glaubensgemeinschaft. Das heißt, eine Beziehungsgemeinschaft. Was diese Gemeinschaft zusammenhält, ist nicht das Ziel. Es ist noch nicht einmal, und da müssen wir als neutestamentliche Gemeinde ungeheuer aufpassen, es ist noch nicht mal der gemeinsame Auftrag, den sie haben. Was sie zusammenhält, ist der gemeinsame Ursprung und das Fundament. Was sie zusammenhält, ist kein Auftrag, ist keine Vision. Was sie zusammenhält, ist eine Person. Und die Beziehung zu ihr, nämlich Jesus. Diese 12 Jünger tun nichts anderes, als mit Jesus im Boot zu sitzen. Und das heißt Nachfolge. Die entwickeln keine Strategien. Die richten sich nicht immer wieder am gemeinsamen Ziel aus, das sie haben, damit sie auch wieder einigermaßen miteinander klarkommen. Das mag für eine Firma in Ordnung sein, so ein Management. Aber die Gemeinde Jesu, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Die ist völlig anders. Es ist nicht das Ziel, das sie eint. Es ist nicht diese Vision, die sie eint. Was sie eint, ist die Person, um die sie sich sammeln. Es ist der gemeinsame Ursprung und das Bekenntnis, ich gehöre zu dir, zu Jesus. Er ist der Bezugspunkt, der wie bei so einem Speichenrad. Er ist die Narbe, der die Speichen alle zusammenhält. Bis dahin ist aber auch, das wäre doch noch schön, ist okay. Würde vielleicht auch schon reichen an Herausforderungen, denke ich. Mir auch. Und bis zu diesem Zeitpunkt war die Nachfolge eigentlich auch eine ganz spannende Sache für die Jünger. Interessante Sache. Vielleicht auch entspannte Sache. Klar, sie waren schon auch müde, aber an sich war es eine entspannte Sache. Es waren interessante Predigen, Zeichen und Wunder, die in relativ großer Zahl vorgekommen sind und eine riesige Zahl von, wie man heute sagen würde, Followern. Hätten die ab und zu auf ihr Handy geguckt, die Zahl der Follower hätte sich ständig vergrößert, jeden Tag. Es läuft und es scheint auch immer besser zu werden. Das kennen wir auch aus unserer Zeit. Auch in unserer Zeit finden wir an den Hecken und Zäunen der geistlichen Verkündigung im Namen Jesu oftmals ein Evangelium, bei dem wie bei manchen Computerspielen von Tag zu Tag ein höheres Glückslevel versprochen wird. Patentrezepte, Glücksratgeber, Methodengläubigkeit. Und wir müssen sagen, die manchmal einfach auch über den großen Teich aus der evangelisch-kahlen amerikanischen Szene herüberschwappen zu uns. Nicht nur, aber auch. Und die vermitteln den Eindruck, dass unsere Erlösung bereits eine vollendete Sache ist und wir uns aus dem reichen Schatz Gottes nur als Gotteskinder nur noch zu bedienen brauchen. Diese Episode auf dem See Genezareth macht deutlich, dass es ein Trugbild ist. Denn wie aus dem Nichts taucht auf einmal ein Sturm auf, der das Boot mit Jesus und mit seinen Jüngern ganz gehörig durcheinander schüttelt. Solche Stürme können am See Genezareth sehr schnell auftreten. Das liegt daran, der See Genezareth liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und im Norden ist der Berg Hermon, der ist 2800 Meter hoch. Wenn es jetzt im Sommer sehr heiß ist und da bis zu 40 Grad unten sind und die kalten Winde vom Hermon runterfallen, kommen die durch enge Schluchten und durch dieses Gefälle treten einfach sehr schnell und sehr heftig Stürme am See Genezareth aus. Und dann ist es eben so, da wo immer alles noch in Ordnung war, da ist plötzlich nichts mehr in Ordnung. Wichtig an dieser Stelle, wenn wir uns die Bibelstelle näher angucken, die Jünger sind in diese Krise, in der sie sich jetzt ganz plötzlich befinden, vollständig unverschuldet geraten. Also wir brauchen erst gar nicht anfangen zu fragen, wer hat denn gesündigt? Petrus oder Matthäus? Nathanael? Nein, die sind völlig unverschuldet in diese Krise geraten. Die Krise ist weder Folge einer Fehlplanung noch eines Fehlverhaltens, gar nichts. Alles, was die Jünger gemacht haben, sie sind Jesus in das Boot gefolgt. Er hat gesagt, rein ins Boot, wir fahren darüber. Sie sind rein ins Boot, sie fahren darüber. Mehr Gehorsam geht nicht. Er ist es, der die Entscheidung getroffen hat, mit dem Boot über den See zu fahren. Und das macht deutlich, wir wissen es alle und doch vergessen wir es immer wieder. Auch Christen leben in dieser Welt und sind den allgemeinen Lebensbedingungen unterstellt und den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Und die sind in unserer gefallenen Schöpfung manchmal alles andere als schön. Christen sind genauso von Krankheit geprägt, von Arbeitslosigkeit. Und sie sind auch von Beziehungsproblemen nicht verschont. Ganz genau so wie alle anderen auch. Und ich glaube, es ist wichtig für uns auch als Glaubensgemeinschaft, dass wir das, was uns, glaube ich, auch immer ausgezeichnet hat in vielen Jahren, dass wir das bewahren, nämlich eine Authentizität, dass wir das auch zugestehen, dass wir das uns selber zugestehen, jeder für sich, dass wir es auch dem anderen zugestehen. Wir sind den Lebenswirklichkeiten ganz genauso unterstellt wie jeder andere auch. Und da gibt es Stürme, die treten auf, da können wir nichts dafür, aber die beuteln uns nun einfach mal. In Matthäus 5 heißt es, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und lässt es regnen, Regen ist ja ein Segen da in Israel, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber das gilt eben nicht nur für den Sonnenschein, sondern auch für Blitz und Donner. Den Blitz und Donner kriegen auch alle ab. Den Weg mit Jesus zu gehen, bewahrt uns nicht davor, in Krisen zu geraten. Im Gegenteil. Die Bibel ist voll von Zeugnissen, wo gerade der Weg mit Jesus sogar noch in Krisensituationen hineinführt. Denkt man an die häufigen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Denkt man an die Verfolgung der Gemeinde um Jesu Namen. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Denken wir an die Situationen, wo jemand einen ungläubigen Ehepartner hat. Wo der Glaube zur Beziehungskrise werden kann, eine auslösen kann. Denken wir an unsere Arbeitsstellen. Wo der Arbeitgeber möglicherweise vielleicht doch mal etwas von uns verlangt, sei es Unehrlichkeit, sei es sonst irgendetwas, wo wir ganz schnell in Schwierigkeiten kommen um unserer Überzeugung und unseres Glaubens willen. Völlig unverschuldet. Ja, oder denken wir an Jesus in der Wüste. Nach dem ersten Highlight, nach seiner Taufe, wo Gott sich zu ihm gestellt hat, was passiert? Der Geist Gottes schickt ihn direkt in die Wüste. Ja, also, wir sind wieder beim Boot. Wir können von mir aus auch gern wieder hochmachen, wenn es ist so düster hier drin, oder? Ist es euch lieber so? Ist besser so? Okay, dann lassen wir es so. Wir sind wieder im Boot. Also, der Sturm kommt, der Sturm tobt und was machen die Jünger? Sie machen das, was alle machen. Sie geben sich redlich Mühe und sie arbeiten lange und engagiert dran, das Wasser aus dem Boot zu schaufeln. und vor dem Kentern zu bewahren. Sie sehen es als ihre Verantwortung, dieses Lebensboot des Petrus, das ja in dem Moment auch zugleich Gemeindeboot ist, gerade und auf Kurs zu halten. Und so strampeln sie sich ab mit der guten Absicht und mit letzter Kraft, bis sie dann irgendwann merken, es geht nicht, wir schaffen es nicht. Und so ganz unvermeidbar taucht in dem einen oder anderen Jünger jetzt doch, wie bei uns auch in den Krisen, die Frage auf, da war doch noch einer mehr. Wo steht eigentlich Jesus? Da tobt ein Sturm und die sind so mit sich und mit dem Boot beschäftigt, dass sie dann irgendwann drauf kommen und sagen, wo ist denn dieser Jesus? Wo ist Gott in all dem? Wo ist er in der Krise? Die Eltern von uns kennen Arno und Andreas noch, glaube ich. Oder kennt jemand noch Arno? Das könnt ihr mal kurz strecken. Wer kennt die noch? Oh, doch recht wenige. Da merkt man, wie alt man wird. Arno und Andreas war ein Duo aus den 80er, 90er Jahren. Ja, das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen. Also sie haben in den 70ern angefangen. Ich habe sie in den 80ern kennengelernt. Folk. Ja, na egal wie. Ja, auf jeden Fall Musik gemacht und die haben ein Gedicht vertont. Singer-Songwriter, genau. Ein Duo. Die haben ein Gedicht vertont von Albert Gralle und das Gedicht heißt 12 Mann in einem Boot. Geht es genau um diesen Text. Und da gibt es einen Vers, das ist der Refrain sogar. Und Jesus hat sich hingelegt, ganz hinten, wo ihn keiner weckt. Er schläft dort tief und ruht sich aus. Macht ihm der Sturm denn gar nichts aus? Hat sich denn Gott versteckt? Hat sich denn Gott versteckt? Da taucht schon mal die Frage auf, ist dieser Jesus, dieser Gott, in dessen Namen er auftritt, möglicherweise doch nur ein Schönwettergott? Der große Reden am Berg schwingt, wenn das Wetter schön ist, wenn das Publikum ihm zujubelt, von dem aber mitten im Sturm und im Alltag des Lebens auf einmal nichts mehr zu sehen und zu hören ist? Nee, so Fragen stellen wir uns als Christen nicht, oder? Das ist nicht erlaubt. Doch, das ist erlaubt. Und die Frage können wir nicht einfach vom Tisch wischen, wie Brotkrümel nach einem guten Frühstück, die keiner haben will und die keiner mehr braucht. Auch wenn wir meinen als Christen, diese Frage längst beantwortet zu haben, die drängt sich in der Krise mit Macht in unser Bewusstsein. Wo ist Gott? Für die, ich mache es jetzt doch mal, meine Frau hat gesagt, ich soll euch nicht überfordern, aber ich mache es trotzdem. Ich habe euch, wenn ihr mal gute Lektüre braucht, und stabil, gedanklich, seelisch, geistig stabil seid, habe ich euch mal 3 Bücher mitgebracht für den Sommer, die genau solche Fragen in den Mittelpunkt rücken. Die sind alle für Nichtchristen geschrieben. Ein Rabbi spricht mit Jesus, wo er die Bergpredigt auseinandernimmt und sagt, ich habe Respekt vor Jesus, wäre ihm aber nicht gefolgt. Ein Buch von Janne Teller, das haben sie verboten als Schulbuchliteratur. Später haben sie es als Schulbuchliteratur ins Pflichtprogramm aufgenommen, ich glaube in Schweden oder Dänemark. Nichts, was im Leben wichtig ist. Und ein anderes kennt ihr vielleicht auch, Wolfgang Borchert, draußen vor der Tür. Habe ich mir gestern wieder gekauft. Das haben wir in der Schule gelesen, schon eine Weile her. Wolfgang Borchert. Und gerade dieser Wolfgang Borchert macht das in sehr, sehr eindringlicher Weise. Er beschreibt die Geschichte von einem Kriegsheimkehrer, der kein Zuhause mehr hat, der tatsächlich draußen vor der Tür steht jetzt. Und der klagt bitter. Der klagt bitter. Ich lese euch da mal was vor. Also er berichtet von einem Beckmann. Der Beckmann hat gar keinen Vornamen mehr. Und dieser Beckmann begegnet Gott. Ach, du bist alt, Gott, du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Er kommt gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, aus Stalingrad. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen. Weißt du, einen, der für unsere Angst, einen für unsere Angst und unsere Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten Fenster, Gott? Wo bist du? Ich erspare euch mehr. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, und auch zu den anderen, da müssen wir doch zugeben, wir kennen doch diese Anklage auch. Sicherlich nicht in dieser harten Form. Vielleicht zum einen, weil wir dieses Leid nicht so erleben. Zum anderen, weil wir uns scheuen zu klagen. Ich habe im Vorfeld auch noch ein schönes Interview gelesen von Arne Kopfermann. Arne Kopfermann, sagt euch was, bekannter Lobpreismusiker, hatte einen Verkehrsunfall, den er verursacht ist. Seine Tochter ist dabei gestorben, seine 10-Jährige. Ich kann es euch nur empfehlen, wer es möchte, dem gebe ich es gerne mal ein sehr spannendes Interview, das er jetzt gegeben hat. Wir kennen diese Anklage, wo bist du Gott? Und wir kennen diese Frage. Und das Schöne ist, wir dürfen das auch. Wir dürfen das auch. Als Jesus am Kreuz hängt, ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fängt an, im Psalm 22 zu beten. Die Jünger, was wollen sie eigentlich dann von Jesus? Wo ist Jesus? Das ist klar. Vielleicht steckt da die Lösung drin. Aber was wollen sie eigentlich von ihm? Ich glaube, sie wissen selber gar nicht, was sie von ihm wollen. Denn, dass er den Sturm stillt, das erwarten sie ja gar nicht. Das merken wir an ihrer Reaktion. Er stillt den Sturm und die sind völlig breit. Also das erwarten sie gar nicht. Warum rufen sie nach ihm? Sie verlangen nach irgendeiner Reaktion. Nach irgendeinem Zeichen, das es ihnen noch gibt. Ein Wunder, ein Zeichen, irgendwas. Irgendwas, was ihnen zeigt, dass er noch da ist. Und Jesus? Ja, Jesus schläft. Und ganz im vermeintlichen Widerspruch zu Psalm 121, den kennt ihr, im Psalm 21 steht, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und ganz im scheinbaren Widerspruch dazu hat er sich nach einem langen und anstrengenden Tag hingelegt und schläft hinten im Boot. Und zwar auch dann noch, als der Sturm aufzieht, das muss man erstmal hinkriegen. Ganz nebenbei, es ist auch schön, wie viel Menschlichkeit hier durchscheint bei Jesus. Der hat auch Hunger gehabt, hat auch Durst gehabt und er war auch müde. Und er war einfach müde nach diesem langen Tag und hat sich hingelegt und geschlafen. Aber doch bleibt es ein kurioses Bild. Ich habe euch mal eins mitgebracht. Ah, ja, sehr gut, ihr seht schon, ihr seht bloß nicht viel. Könnt ihr euch auch mal vielleicht nachher in Ruhe angucken auf dem Bildschirm oder wie auch immer, sehr intensiv. Ein kurioses Bild, mitten im Sturm bleibt er in einem Zustand äußerster Entspannung. Aber nicht lange, nur bis die Jünger kommen. Denn als die dann anfangen, ihr Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu verlieren und als die merken, die Situation überfordert uns, oder sie glauben zumindest, dass sie überfordert, es ist ihr Eindruck, ihre Wahrnehmung ist, wir saufen ab. Da halten sie es nicht mehr aus, sie wecken den Rabbi, sie wecken den Meister, und zwar in einer Art und Weise, die so eine Mischung deutlich macht. Eine Mischung aus Furcht und Ärger, aus Verzweiflung, in die sich aber auch schon ein Stück Vorwurf mischt. Wir lesen das in drei Versionen, ja eben in den Evangelien, sind ziemlich identisch, aber Markus ist der, der es eigentlich am genauesten beschreibt, wo er sagt, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Nein, es ist nicht falsch, in der Not nach Jesus zu rufen. Es ist nicht falsch, in der Not nach Jesus zu rufen. Aber, das zeigt uns die Reaktion Jesu, es ist auch kein Zeichen großen Glaubens, wenn wir ständig eine Bestätigung dafür brauchen, dass Gott auch noch dann da ist, wenn wir ihn nicht sehen oder nicht hören. Und vor dieser Folie des noch nicht tragfähigen Vertrauens, das merken wir hier. Das Vertrauen, es baut sich ja auch auf und ich glaube, es steckt viel weniger Vorwurf drin, als wir da immer rauslesen aus dieser Frage Jesu. Vor dieser Folie von diesem nicht tragfähigen Vertrauen hebt sich Jesus irgendwie ab. Er schläft im Sturm. Nochmal die Frage, macht ihm der Sturm denn gar nichts aus? Das wissen wir nicht. Also, nasse Kleider am Leib wird er auch nicht mögen. Da können wir sicher sein. Aber zumindest beunruhigt ihn der Sturm nicht. Er macht ihm keine Angst. Anders als den Jüngern. Der Sturm bereitet ihm vielleicht Ungemach, ja, aber keine Sorgen. Er vertraut sich dem Vater im Himmel an, würden wir jetzt sagen. Und das ist auch richtig. Er begibt sich in die Hand des Vaters, in dessen Hand sein Leben ja steht. Das ist das Erste, was uns einfällt, und das stimmt auch. Aber da gibt es noch etwas, was wir leicht übersehen bei dieser ganzen Betrachtung, weil wir natürlich schon mit dieser Brille rangehen. Er vertraut nämlich auch seinen Jüngern. Und noch mehr. Er vertraut sich auch seinen Jüngern an. Das ist ein Gedanke, der uns immer wieder abhanden kommt. Er vertraut sich seinen Jüngern an, auch dann noch, wenn die ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstsicherheit schon längst verloren haben. Er vertraut ihnen trotz all ihrer Mängel und trotz all dem Kleinglauben, diesem Glauben, der noch in den Kinderschuhen steckt. Trotz ihrer Unzulänglichkeit weiß er sich und das Boot bei ihnen in guten Händen. Wie schon viele Jahre zuvor, als Gott seinen Sohn als Baby, als hilfloses Baby schickt und einem jüdischen Zimmermann anvertraut und einer jüdischen Frau, die verlobt ist und sie damit in äußerste Schwierigkeiten bringt. Ja? Einfach schon mal, weil das natürlich nicht schicklich war, da schwanger zu sein, bevor man geheiratet hat. Und dann kommt ja noch das ganze dicke Ende mit Herodes hinterher. Und Gott vertraut sich diesen beiden an. Und dieses Vertrauen Jesu, und da möchte ich kurz stehen bleiben oder euch ein paar Stellen nennen, dieses Vertrauen Jesu in seine Gemeinschaft ist keine Eintagsfliege. Immer wieder scheint es bei den Evangelisten durch. Er sendet sie aus, in seinem Namen zu predigen und zu heilen. Und er geht nicht mit. Als die Volksmengen Hunger haben, fordert er sie auf, gebt ihr ihnen zu essen. Noch am Kreuz vertraut er seine eigene Mutter der Fürsorge des Johannes an. Und dann beauftragt er seine Jünger, an seiner Stelle das Evangelium in die Welt zu tragen. Er sendet keine Engel vom Himmel, der Heilige Geist macht es auch nicht alleine, sondern Menschen, und wir haben vorher einen kurzen Einblick gekriegt, ich würde sagen, Menschen wie du und ich, vertraut er sich an. Vertraut er das Wichtigste an, was er hat, seine Botschaft, sein Evangelium, damit wir es weitergeben und zur Versöhnung einladen. Er vertraut seinen Jüngern auch, dass sie es gut machen werden. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Nicht, weil sie so außerordentlich begabt wären, sondern weil sie an ihm hängen. Er vertraut seinen Jüngern, ich wiederhole es nochmal, nicht, weil sie so außerordentlich begabt wären, sondern weil sie an ihm hängen. Die ganze Bibel, es zieht sich durch die ganze Bibel, Gott erwählt das Schwache und das Unscheinbare. Warum? Weil gerade in der Schwachheit seine Kraft zur Entfaltung kommt. Das ist auch das, was Paulus erfährt. Immer das Kleine, immer das Schwache, schon bei Israel angefangen, bei David, egal wo, immer das Kleine. Und Paulus schreibt, guck mal in die Gemeinde, da sind nicht viele Edle, nicht viele Große. Das Unwerte der Welt hat Gott zusammengerauft. Wie so ein Häufchen Staub, ja, der immer zusammenkehrt. Und den hat er geehrt. Weil sie sich auf ihn einlassen und weil sie ihre Hoffnung auf ihn setzen. Man kann es auch im Bild von Johannes 15 sagen, der Weinstock selbst ist es, der die Frucht der Reben hervorbringt. Jesus stillt den Sturm. Er macht's. Man hat das Gefühl, wie bei der Hochzeit zu Kana, er tut's etwas widerwillig. Er stillt den Sturm. Und das Erste, was kommt, ist, ja, wie bei dem Wein. Seine Mutter kommt und sagt, kannst du nicht aus dem Wasser, sie sagt es ja nicht direkt, aber kannst du nicht was tun? Es wird peinlich für den Gastgeber. Er sagt, oh, was habe ich mit dir zu schaffen? Ist es meine Aufgabe hier, den Zirkusbär zu spielen? Aber er tut es dann. Und hier hat man auch das Gefühl, er stillt den Sturm und er beendet die Krise. Und natürlich stellt er so eindrücklich seine göttliche Vollmacht unter Beweis. Aber wenn ich den Text richtig interpretiere und die Frage, die er im Anschluss an die Jünger richtet, dann wäre das nicht nötig gewesen, den Sturm zu stillen. Manchmal meinen wir, dass wir es sind, die wir unser eigenes Leben und auch das Leben der Gemeinde auf unseren Schultern tragen müssen, die dafür Sorge zu tragen haben, dass kein Wasser ins Boot reinkommt und dass der Kahn nicht absäuft. Und dann rudern wir. Dabei ist es Gott, der die Verantwortung für uns übernommen hat. Ihr erinnert euch vielleicht im Teil 1, das war mit am Schluss, wo wir gesagt haben, Jesus übernimmt die Verantwortung und sagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Das ist die Aussage. Ich werde es machen. Und das gilt hier auch noch in der Krise. Gott hat die Verantwortung übernommen. Das heißt nicht, dass Gott jede Schwierigkeit und jede Herausforderung von uns fernhält. Nein, haben wir besprochen. Manchmal brauchen wir auch solche Krisen, damit wir wieder ein realistisches Bild von unserer Vertrauensfähigkeit haben. gerade Petrus, hat es immer wieder mal gebraucht. Es war toll, wie der nach vorne gestürmt ist, aber er hat auch immer wieder jemand gebraucht, der die wuchernden Äste etwas zurück und in Form schneidet. Und es geht auch nicht jede Krise ohne Schaden an uns vorüber. Brauchen wir uns nicht einbilden. Und wer sowas sagt, der erzählt einfach was Falsches. Es wird auch nicht jeder Sturm auf Gebet hin gestillt. Und nicht jede Krise findet ein gutes Ende, wenn wir nur Gott drum bitten. Das sehen wir an der großen Zahl christlicher Märtyrer, nicht nur damals, sondern auch heute noch. Es ist einfach so, Jesus hat uns bei unserer Berufung in seine Nachfolge kein sorgen- und belastungsfreies Leben versprochen. Aber, und dieses Aber ist wichtig, er hat zugesagt, dass er bei uns ist, dass er bei uns bleibt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann und dass uns auch nichts aus seiner Hand rauben kann. Deshalb hat für den, der zu Jesus gehört, die Krise niemals das letzte Wort. Und es sollte und es darf uns auch genügen. Ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich sagen kann, weil ich weiß nicht, wie ich in der Krise reagiere. Aber ich will es mal im Glauben sagen, es soll und es darf uns genügen, aufrecht und zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schaffe. Aber ich weiß trotzdem, dass es stimmt. Worum geht es also in diesem Text? Kommen wir zum Schluss. Worum geht es in diesem Text? Warum erzählen uns gleich 3 von 4 Evangelisten diese Geschichte, diese Geschehnisse? Ich bin in der Vorbereitung wirklich extrem lange diesmal an dieser Frage hängen geblieben, was will Jesus denn eigentlich? Einerseits sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Dann kommen sie zu ihm, wecken ihn und sagen wir es einfach, und er motzt. Er meckert. Was weckt ihr mich? Also was wäre das richtige Verhalten denn der Jünger gewesen? Und inzwischen, glaube ich, ist bei mir auch ein bisschen Groschen gefallen, glaube ich, dass es in diesem Bericht gar nicht vorrangig um die Jünger geht. Es ist nicht ihr Glaube oder Kleinglaube, der im Mittelpunkt steht. Es ist die Vertrauenswürdigkeit Gottes und seines Sohnes, die hier unter Beweis gestellt werden. Wir fokussieren uns sofort auf den Glauben der Jünger und denken, oh, wie komme ich zum größeren Glauben? Ich will es besser machen als die. Es geht nicht darum, dass wir unseren Glauben fokussieren und an ihm rumzerren, bis er groß wird, wie einer kleinen Pflanze, da reißen dann eher aus. Sondern Jesus stellt hier seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis. Und indem wir das sehen, wächst auch unser Glaube. Und er tut es in zweifacher Weise. Erstens, er stillt den Sturm. Das ist das Offensichtliche. Er ist Herr über die Krise. Jesus ist Herr über die Krise. Aber da ist noch was Zweites. Gerade das Schlafen Jesu in der Krise macht deutlich, dass ihn nichts aus der Ruhe bringen kann. Er ist nicht nur Herr über die Krise, er ist auch Herr in der Krise, in dem ihm nichts entgleitet und dem man deswegen vollständig vertrauen kann, auch wenn man nichts von ihm sieht oder hört. Wie bei vielen Begegnungen mit Jesus steht auch bei dieser Begebenheit hier auf dem See am Ende kein Ausrufungszeichen, sondern ein Fragezeichen. Schon bei seiner Berufung, erinnert euch ans erste Mal, hat Petrus oder damals noch Simon das Entsetzen gepackt. Er ist zusammengebrochen und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, wer ist das da vor mir? Er hat da einen Eindruck davon bekommen, wer vor ihm steht und wer mit ihm spricht. Und auch jetzt wieder in der Ruhe nach dem Sturm packt die Jünger dieses Gefühl, dieses Entsetzen und die Frage drängt sich in den Vordergrund, wer ist dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorchen? Da fällt schon das Substantiv, merkt ihr das? Wer ist dieser, was denn, Mensch? Ist es noch ein Mensch? Wer ist dieser? Es wird eine Weile brauchen, bis die Jünger eine Antwort auf diese Frage formulieren können. Das ist keine Frage, die man zwischen 2 Frühstücksbrötchen beantwortet. Dafür braucht man Zeit. Vor allem deshalb, weil die Antwort auf diese Frage ganz wesentlichen Einfluss auf die Lebensplanung und Ausrichtung hat. Aber irgendwann sollte man in dieser Frage, wer ist dieser, zu einer Entscheidung kommen. Wer ist dieser Jesus? Das ist die Frage, die dieser Text in den Raum stellt. Wie lautet deine Antwort?